Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hey yo, anders kann man diese Folge wohl nicht beginnen. Episode 25 von Heel Turn, dem Sport 1 Wrestling Podcast, hätten wir uns sehr gerne gespart, aber es muss sein. Hallo Martin.
Hallo Markus.
Ja. Diese Woche ist Scott Hall, aka Razor Ramon, von uns gegangen, im Alter von nur 63 Jahren. Ihm zu Ehren lohnt sich's auf jeden Fall, eine extra Folge herauszubringen, auch wenn wir in der heißen Phase von auf The Road to WrestleMania sind, uns davon komplett abkapseln und nur diese legendäre, schwierige und kontroverse Geschichte seines Lebens ein bisschen durchkauen und ihn dadurch auch zu ehren. Danke, Martin, dass du die Idee angestoßen hast. Ich glaube, es wird sehr ereignisreich.
Ja, es gibt ja sicherlich viel zu bereden über sein Leben. Fokussieren wir uns auch ein bisschen auf das Wrestlerische, weil beziehungsweise vor allen Dingen das, was war, das, was hätte sein können, ist einfach, ich habe seine Karriere auch von Anfang an verfolgt, seit den WWE-Anfängen, sagen wir es mal so. Einer, der einen wirklich, ich glaube, jeder, der in den 90ern irgendwie Fan war, zumindest nicht zu spät, der hat Scott Hall, Razor Ramon in prägende Erinnerung, egal ob er auf der einen oder anderen Seite gestanden hat in dem Monday Night War, weil er hat einfach bei beiden Seiten einfach etwas, große Spuren hinterlassen.
Ja, und darauf werden wir gleich zu sprechen kommen. Davor aber noch kurz seine Errungenschaften. Er ist zweimaliger WWE Hall of Famer, viermaliger WWF Intercontinental Champion, einmaliger WCW World Television Champion, zweimaliger WCW United States Champion, siebenmal die Tag Team Titels bei WCW gehalten, einmal bei TNA, Pro Wrestling Insider Match of the Year 1994, Tag Team des Jahres 1997. Das sind nur die bekanntesten Titel. Die Zeit vor 1992 hat auch in diversen großen Ligen große Titel errungen.
Kein World Title.
Große Karriere.
Kein World Title. Das ist die ewige Leerstelle geblieben.
Ja. Hat er sich wohl selber verbaut.
Ja, gut, man weiß es nicht.
Man weiß es nicht.
Wo es geendet wäre, es wäre das Potenzial in jedem Fall da gewesen. Aber ja, man muss auch, für diejenigen, die vielleicht jünger sind, muss man dann auch aber ein bisschen in Rechnung stellen. Als Razor Ramon den Intercontinental-Titel von WWE gehalten hat, da war das noch eine andere Hausnummer.
Mehr wert als jetzt der WWE-Titel höchst, mit Sicherheit.
Ja, so kann man sagen. Ja, geht in die Richtung. Ja.
Aber lass uns doch mal, bevor wir uns chronologisch ein bisschen durch seine Karriere hangeln. Du sagtest schon, du bist seit Anfang seiner WWF-Karriere dabei gewesen. Was ist denn deine erste aktive Erinnerung an Scott Hall oder Diamond Stud oder Razor Ramon? Was war's?
Ja, tatsächlich war es 1992 Wrestling Superstars, Wrestling Challenge, ich weiß es nicht mehr genau, von WWF. Damals wurde er plötzlich geschaltet ins schöne Miami, Florida. Und dort rauschte ein Cadillac ins Bild und darin saß ein riesengroßer Mann mit einer Schmalzlocke und finsterem Blick und hat erzählt von, ich habe mir die Vignette jetzt auch nochmal angeschaut, es war halt eben der Rückgriff auf den Scarface-Film, was ja der Pate gestanden ist für den Razor Ramon-Charakter. Die Parallele zu Tony Montana oder Manny Ray, das war ja eigentlich so eine Mischung aus den beiden Charakteren. Den beiden Hauptfiguren des Films, hat er erzählt davon, wie er nicht mehr in Kuba ist, nicht mehr im Dreck liegt, hatte was Politisches, ja. Hat erzählt von paar Meilen südlich von hier leben die Leute wie Schweine im Schlamm und ein Diktator erzählt ihnen, was zu tun ist. Razor Ramon sagt niemand, was zu tun ist. Razor Ramon nimmt sich, was er will. Razor Ramon ist El Jefe.
Ja.
Und damit ging diese Vignette zu Ende. Hat Eindruck hinterlassen, schon auf mich als damals, glaube ich, 11-jähriger Junge. Ja.
Das zeugt davon, wie alt du schon bist.
10-jähriger Junge sogar. Naja, ja.
Kannst du mir, also die Vignetten, ich habe ich muss sagen, ich habe sie damals natürlich nicht live gesehen. Ich war da 4, 5. Aber auch ich, weiß nicht, wer diese Beschreibungsvignetten in unserem Podcast liest, macht wahrscheinlich kein Mensch, aber da habe ich ja beschrieben, dass ich meine erste große Wrestling-Erinnerung, WrestleMania 10, 1994, Shawn Michaels gegen Razor Ramon, Leather-Match um den Intercontinental-Titel war. Ich kann mich jetzt noch erinnern, wie ich damals die erste Bravo Sport von meinen Eltern geschenkt gekriegt habe und da diese Bilder zu diesem Match gesehen habe und dann der blanke Arsch von Shawn Michaels zu sehen war und dieses wahnsinnige Match, die Bilder davon, woraufhin ich meine Eltern dazu gedrückt habe, das Match sehen zu wollen. Und das hat mein Leben verändert. Und welchen Hass ich damals als, keine Ahnung, 94, also als 7-, 6-, 7-Jähriger damals dann diesem Scott Hall Razor Ramon Charakter entgegengesprungen habe, war krass. Also ich habe mich richtig, richtig geärgert, dass Shawn Michaels dieses Match nicht gewonnen hat.
Dabei war, das, da ist aber was schiefgelaufen. Shawn Michaels war doch der Böse und Razor Ramon der
Gute zu dem Zeitpunkt. Ja, kannst du mal sehen, was diese Verkörperung dieses Charakters, der ja aufgrund seiner, im Endeffekt war es ein bisschen, er war Steve Austin, bevor Steve Austin da war. Er hat ja quasi diesen heelischen Charakter gehabt, aber der so over war mit den Fans, dass er zum Face wurde. Und anscheinend ist dieser Charakterzug bei mir nicht angekommen.
Ja, ja. Kann man so sagen, ja. Ja, es war, ich meine, letztendlich ist er ja tatsächlich mehr oder weniger ein Wegbereiter der Wrestling-Revolution mit der 90er auch in die Attitude-Era gegangen und ja, ich weiß nicht. Er war für mich schon so einer der Übergänge in etwas Erwachseneres als, als das Wrestling vorher, als das WWF-Wrestling auf jeden Fall vorher war. Ja.
Definitiv, ja. Aber lass doch mal noch ein bisschen zurückspulen in der Zeit. Wir reden jetzt nicht über Kindheit und dass er in München teilweise in München gewohnt hat, sondern mal an die Wrestling Beginn. 1984, erster Job, lustigerweise mit Dusty Rhodes damals, auch zusammengearbeitet Cody's durch die Vater. USA getourt.
Bitte? Cody's Vater, ja.
Genau, richtig. Ja. Genau, 1985 dann American Wrestling Organization, hat 4 Jahre dort gearbeitet als Magnum Scott Hall, als Face und man hat damals schon das Potenzial in ihm gesehen, dass er der nächste Hulk Hogan werden könnte.
Da muss man aber hast du dir mal ein Match aus der Zeit angeschaut?
Dummerweise nicht, ne.
Ja, das ist eigentlich, das ist ganz spannend, wenn man sich das mal anschaut, weil das Potenzial, also haben halt Leute gut hingeschaut, weil ich habe es nicht erkannt, wo ich das Match gesehen habe, ehrlich gesagt. Weil, ja, also für mich ist der Vergleich von dem Scott Hall von damals. Also ich habe mir so ein Match angeschaut, jetzt auch mal zur Vorbereitung, damals gegen, wie hieß er? Doug Sommers. Später dann auch Doug Sommers, Playboy Buddy Rose, AWA-Team der 80er Jahre, auch gegen die Midnight Rockers, Shawn Michaels, Marty Jannetty. Im Einsatz damals, da hat man gesehen, Doug Sommers war der Veteran. Er hat die Sachen gekonnt. Ja, also hier das, er hat gespielt, er hat den Wrestler gespielt, er hat diese kleinen, er hat einen Charakter gehabt, er hat ihn übergebracht und Scott Hall, Big Scott Hall. Ja, sah gut aus, so wie ein aufgepumpter Tom Selleck, Magnum PI aus von damals. Aber der hat nichts ausgestrahlt. Das man glaubt's kaum, wenn man sich anschaut, was später aus ihm geworden ist. Aber ja. Der ist so, ja, der hat da so seine Moves gemacht und hat geguckt, mehr oder weniger. Also finde ich ganz spannend, weil Kevin Nash hat in einem Hall of Fame Video, beziehungsweise ich glaube, das war ja noch aus dem Hall of Fame Video rauskopiert, in einem Nachruf-Video bei WWE, hat gesagt, naja, Razor Ramon, Scott Hall war halt cool und das kannst du nicht lernen. Also wenn man sich die Entwicklung anschaut,
scheinbar doch.
Doch, man kann es lernen. Und das ist, das sollte allen Hoffnung geben, die vielleicht jetzt gerade noch irgendwie, ja, noch nicht so weit sind. Man kann echt gut was lernen in dieser Branche.
Ja. Was auch zu der Zeit war anscheinend, dass er da der mit ist er geteamt worden mit Kurt Hennig, Mr. Perfect. Und er hat ja in der
seiner Zeit dann auch später sein erster WWF Gegner in seinem ersten großen Match.
Ja. Er hat ja auch in der ESPN-Doku über seine dunkle Seite aus dem Jahr 2011 war die, glaube ich, hat er auch angemerkt, dass erst mit der Zeit, in der er mit Kurt Hennig unterwegs war, er dem Thema Drogen näher gekommen ist, was ja im Endeffekt später auch seine Karriere sehr negativ beeinflusst hat. Und quasi schon früh in seiner Karriere an solche dunklen Seiten geraten musste, die schlussendlich wohl auch dafür sorgten, dass wir jetzt diesen Podcast aufnehmen müssen.
Ja, er hat einfach, ja, noch bevor er überhaupt bei WWF aufgeschlagen ist, hat er halt einfach echt viel erlebt, ne? Seine Drogenerfahrungen, einer seiner, sein, glaube ich, seinerzeit, so wie ich es verstanden habe, bester Freund,
ja.
Mit dem er ins Wrestling, mit dem er seine ersten Wrestling-Shows angeschaut hat, hat 1990 Suizid begangen. Dann eben dieser furchtbare Vorfall, dass er Scott Hall selbst ein Jahr vor seiner Wrestling-Karriere anscheinend in Notwehr einen Menschen getötet hat, mit dem er in einen Streit geraten ist. Also das ist halt schon alles starker Tobak, der sich da in jungen Jahren schon angesammelt hat. Ja.
Dass Kevin Nash da auch erwähnt hat, immer wieder, dass diesen Mord, den er aus Notwehr begangen hat, ihn auch natürlich mehr als verständlicherweise sein komplettes Leben beeinflusst hat und ein wichtiger Faktor war für seine späteren Drogen- und Alkoholprobleme. Und halt wahrscheinlich, man kann sich glücklicherweise nicht vorstellen, wie das ist, mit so einer Bürde zu leben.
Ja, nicht viele Menschen haben das, ne? Also das ist, deswegen, man kann es nicht als Außenstehende einschätzen, aber man sieht einfach, wenn man sich Fälle anschaut, also ich habe, also wo mir diese Geschichte nochmal richtig bewusst geworden ist, ist mir auch der Fall Larry Sweeney eingefallen. Der hat keinen Menschen jetzt umgebracht, aber das war ja, dessen Leben war ja auch von einem als Teenager einen Autounfall gebaut, wo auch anscheinend jemand, das ist nie jemand näher ausgeführt worden, aber da ist wohl jemand fürs Leben geschädigt worden dabei. Und das hat ihn auch nicht losgelassen, hat auch zu seinen psychischen Problemen, die leider auch zu dessen frühen Tod geführt haben, beigetragen. Also, ja, ne? Also hier sprechen viele, zwei Blinde von einer Farbe, ja, also wie das so ist.
Absolut.
Einen Menschen auf dem Gewissen zu haben, das wissen Soldaten, das wissen Polizisten, aber es ist, ja, nicht viele andere Leute auf dieser Welt und das ist halt echt, ja, schwierig.
Ja. Aber zurück zu seiner Karriere am 89 hat die AWA verlassen, weil er merkte, dass es wohl zu Ende geht. Hat dann bis
mit 92. Der mit der AWA. Mit der AWA. Also
genau, richtig. Ja, richtig, ja, hat man das. In den nächsten 3 Jahren dann viel rumgechattet, war bei New Japan Pro Wrestling, hat dort gegen den späteren Undertaker angetreten. Beispielsweise war auch in Deutschland unterwegs.
Big Otto Wanz.
Genau.
In Deutschland und Österreich. Big Otto Wanz, CWA. Hat ja seinerzeit auch immer öfters US- und nordamerikanische Gäste geholt. Owen Hart war auch mit auf der Tour dabei, stand im Ring mit Größen wie Tony St. Clair, Franz Schumann, Eddie Steinblock. Catch-Fans der 80er, 90er könnten da die Augen vielleicht etwas leuchten, ja.
Ja, hat auch in unserem Interview mit Marcel Bartel hat auch schön darüber geredet, über die Catch-Zeit in den 90ern in Deutschland und seine Vorbilder, also gerne da auch mal reinhören. Eine Folge aus dem Dezember. Sehr lohnenswertes Interview. Und er hat sogar schon einen Tryout bei der WWF damals bestritten, aber da haben sie ihn nicht gepickt. Was ja auch wieder darauf schließen lässt, was du vorhin angemerkt hast, dass er einfach noch nicht so weit war und das Charisma noch nicht für sich entdeckt hatte zu dem Zeitpunkt.
Ja, es ist einfach, Charisma zu haben, das habe ich jetzt auch schon mehrfach mir sagen lassen, Charisma zu haben, aber es auch in den Ring zu übertragen, das sind auch immer zwei Paar Stiefel. Ja. Vielleicht musste er das auch erst lernen. Also es hieß ja, er war ja schon eigentlich früh ein Wrestling-Fan. Also er ist nicht als irgendwie einer, der irgendwie eine andere Sportart hatte, sich dann das Bein gebrochen hat und dann gesagt bekommen hat, werd mal Pro-Wrestler, denn er ist selber Fan gewesen. Aber trotzdem hat es eine Weile gedauert, bis er das wirklich auch selber durchdrungen hatte, ja, was ihn da begeistert hatte. Ja,
ja, und dann war sein erster längerer Run bei der WCW als Diamond Stud. Er wurde, das war mir neu, gemanagt von DDP. Der Mensch, der ihn quasi dann auch, man geht davon aus, sein Leben um 10 Jahre verlängert hat. Schlussendlich. Und er wurde dann auch erstmaligst mit einem gewissen Vinnie Vegas gepaart. Sein bester Freund Kevin Nash.
Vinnie Vegas, ja. Die Diamond Mine.
Ja.
Diamond Stud, also der Diamantenhengst, wenn man so will.
Ja.
Ja. Hast du die Zeit noch mal gesehen? Hast du das im Kopf ein bisschen?
Ja.
Hast du da mal Clips gesehen?
Klar, über die Jahre immer. Jetzt keine ganzen Matches, aber man verfolgt natürlich schon so legendäre Wrestler, so diese Momente, die dann schon, schon einprägsam, die Bilder.
Naja. Ja, da war er eigentlich schon da.
Ne? Ja.
Also da war, da war er im Grunde genommen das, was er hätte sein können. Ne? Also man hat gesehen, da haben die Sachen gepasst. Ne? Er hatte den Look von Razor Ramon im Grunde genommen, war es derselbe auch schon mit der Schmalzlocke. Er hatte die Manierismen, er hatte die Mimik und Gestik, die er später bei Razor Ramon groß geworden ist. Ja, aber man hat gesehen, was hat gefehlt? Ein Mensch, der sich das anschaut und sagt, guter Mann, machen wir was draus.
Also den hat er dann ja 1992 gefunden, ja, mit seinem Wechsel zur WWF. Und da du da so einen exzellenten Text drüber geschrieben hast, auf sport1.de, würde ich doch dir hier mal das Feld überlassen und bitte erzähl doch mal die Geschichte, wie der Charakter Razor Ramon zum Leben erweckt wurde.
Ja, die Geschichte muss so gewesen sein, soll so gewesen sein, dass es ein Treffen gab zwischen Vince McMahon, Pat Patterson, auch vor einigen Jahren verstorbene langjährige rechte Hand von Vince McMahon und seinerzeit auch ein grandioser Wrestler zu seinen aktiven Zeiten. Und die haben da so ein Brainstorming gemacht, was können wir denn machen aus dem Charakter und wie bringen wir den Charakter rüber? Und anscheinend ist es irgendwie so gelaufen, dass Scott Hall geschwelgt ist, von wegen so, ja, wäre auch ganz cool, wenn man das irgendwie so in Richtung Tony Montana, Scarface ausbauen könnte, ne, so hier say hello to my little friends say good night to the bad guy, hat da so und hat rumfantasiert, ne, Tony Montana ist da ja in dem Cadillac durch Miami gefahren und das zu filmen, ah, das wäre schon cool, hat eigentlich anscheinend eher so nicht ganz ernst gemeint, aber Vince McMahon, wie man das auch öfter später so mitbekommen hat, war nicht so ganz up to date, was die Film- und Popkultur angegangen ist und hat gedacht, boah, ja, geile Ideen, ah, was, also wie kommt der auf sowas, genial, ne? Und das müssen wir machen, ja, genau so, und genau so ist es geworden, mehr oder weniger. Also aus ein bisschen Rumspinnerei ist der Charakter geworden, der Scott Halls Karriere gemacht hat.
Genau, und dann dadurch dann auch die Vignetten, die du vorhin schon angesprochen hast aus dem Jahr 1992, die habe ich vereinzelt vor Augen gehabt, die habe ich mir jetzt nochmal alle angeguckt in Vorbereitung auf diesen Podcast und es ist einfach unterhaltsames Kino. Also
ja, ne? Also es ist schon trashig, also es ist jetzt nicht auf Hollywood-Niveau. Nee, also die schauspielerischen Leistungen, vor allen Dingen derjenigen, die da an die Seite von Razor Ramon gestellt worden sind, ließen etwas zu wünschen übrig, aber es war einfach echt, also ja. Das Stilmittel fehlt mir heute so ein bisschen, die einführenden Vignetten.
Via Mahan is coming.
Könnte man viel mehr draus machen eigentlich, wenn man sich mal ein bisschen mehr anstrengen würde in der Hinsicht. Ja.
Das ist echt. Da also
zwischendurch mal in, dann wieder nicht. Und,
ich kann mich an Alberto Del Rio erinnern damals. Das war auch gut gemacht.
Ja.
Hat immer Spaß gemacht und hat die Leute rangeführt und die Leute wurden heiß gemacht auf den Charakter. Und
genau, Alberto Del Rio. Und dann ist er gekommen. Und hatte auch einfach sofort einen total coolen Auftritt. Und ich habe mir gedacht, damals habe ich mir gedacht, wie Razor.
Ja, genau.
Stimmt. Also könnte man mehr auf das Stilmittel zurückgreifen.
Ja, vor allem, weil halt auch sein Impact dementsprechend auch groß war. Ich meine, er hat in seinem Debüt, ich glaube im September des Jahres, war es dann, den Macho Man im Titelmatch attackiert. Und dadurch wurde Ric Flair dann zum Champion. Und dann gleich in seinem...
Was sein erster Auftritt
war. Ja, meines Erachtens war es das. Vielleicht hat er vorher noch... der hat doch vorher ein Match gehabt, richtig? Sein allererster Auftritt war das nicht ein Match.
Ja.
Ein 4 Minuten Squash-Match oder sowas derartiges kann sein, ja.
Und das habe ich mir auch nochmal angeschaut. Also da saß wirklich... Da hat wirklich auch echt alles gesessen in dem Match, ja. Also der ist da gekommen und war so... herrlich einfach, wie der einfach in diesen 4 Minuten ein riesengroßes Schwimmbecken, großes Arschloch da verkörpert hat, in diesen 4 Minuten, was er darüber gebracht hat, in all den kleinen Feinheiten, ne, diese, alles, was den Charakter damals so ausgemacht hat, einfach, dass er, wie er vorher seine Goldketten abgelegt hat, dem Timekeeper war es, glaube ich, in den Händen gedrückt hat und gesagt und so vermittelt hat, so passt da ja gut drauf auf, ne, und Chops gelandet, die schön geknallt, Chops haben schön geknallt, er hat den schön durch den Ring geworfen, dann am Ende die Razor's Edge, was die WWF-Fans zu diesem Zeitpunkt so noch nie gesehen hatten, ist auch so verkauft worden, diese Aktion, diese besondere Aktion. Und dann am Ende, ne, fährt er sich mit seinen Händen durch die öligen Haare und klatscht es seinem unterlegenen Gegner ins Gesicht und der Ringrichter will ihm die Hand heben und Razor Ramon zieht seine Hand nur weg und sagt, weg, weg, weg.
Ja. Feinstes Heel Wrestling.
Absolut, absolut, ja. Wirklich perfekt.
Ja. Ja. 1992 mit Ric Flair gegen Macho Man und Mr. Perfect, wie von dir vorhin schon angemerkt. Seinen ersten großen Survivor Series Auftritt, Niederlage gegen DQ, aber er hat sich dadurch schon sehr ins Rampenlicht gespielt, so dass er sogar beim Royal Rumble 93 schon um den WWF-Titel gegen Bret Hart antreten konnte, durfte. Und das ist ja schon gefühlt noch nicht mal ein halben Jahr, ist schon ein steiler, schneller Aufstieg nach ganz oben in der WWF.
Naja, das war eine Ansage.
Ja.
Und auch, habe ich mir das Match, Match habe ich mir auch nochmal angeschaut. Irgendwo habe ich mir gedacht, so, ich schaue mir lieber nochmal die Matches mit Bret Hart an, weil die habe ich nicht mehr so im Kopf als die mit Shawn Michaels zur Vorbereitung. Aber das war auch exzellent. Einfach ein auf den Punkt den Heel verkörpernder. Und Bret Hart. Da brauchen wir nichts zu sagen. Den kann man wer da nicht sagen. Also das ist wirklich der. Irgendwo war das die Einleitung in die Zeit von WWF. Der Mann, mit dem man sich Bret Hart, Shawn Michaels, der Zeitpunkt, an dem man sich auch wirklich aus heutiger Sicht auch noch 30 Jahre danach jedes Match bedenkenlos anschauen kann und sich freuen kann, was das schon für eine Klasse hatte. Ja.
Von was ich verwundernswert fand, dass er quasi schon nach einem Dreivierteljahr, nachdem er debütiert ist, was ja wirklich nicht viel ist, quasi dieses berühmt-berüchtigte Match gegen den 1-2-3-Kid, also gegen Sean Waltman, hatte.
Mhm.
Von da im Mai 93 dieses Match, in dem dieser riesengroße Upset dargestellt wurde, weil Hall gegen den 1-2-3-Kid verloren hat. Und das so ein Standing zusammen, um einen jungen Wrestler so overzubringen, nach nur so einer kurzen Zeit in der Promotion, da hat schon in den Anfangsjahren alles gepasst bei dem Charakter Razor Ramon.
Ja. Ja, das war auch, das war auch wirklich ein Meisterstück an, einfach auch an Planung, auch an der Selbstlosigkeit von Scott Hall zu sagen, ja, komm, dieser Sache vertraue ich, ich geb dem Jungen diesen Sieg. Daraus ist ja auch letztlich eine lebenslange Freundschaft dann auch entstanden. Ja, war einfach echt eine coole Nummer. Damals, er war ja noch gar nicht damals der 1-2-3-Kid, er war noch The Kid.
The Kid, einfach. Dadurch ist es ein 1-2-3-Kid geworden, ja.
Genau. Einfach hat vorher zur Ablenkung, also so als Red Herring, zwei Matches bestritten, die er krachend verloren hat, wo er so halt eben einfach als Jobber dargestellt wurde. Ich glaube, gegen Damien Demento und Doink, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Doink the Clown.
Good old.
Leute, werden sich auch noch erinnern. Leider auch früh verstorben, der Matt Bourne, der Original-Doink. Hatte sogar noch sein altes Outfit aus New Japan an. Da stand eben nicht Kid auf dem Outfit, sondern L-Punkt Kid, wie Lightning Kid, was sein eigentlicher Name vorher war. Also diejenigen, die das ein bisschen über den Tellerrand geschaut haben, wussten eigentlich, dass das kein Fallobst ist, der gute Junge. Aber gut, wer hat es damals schon? Also
in einem gewissen Alter.
Ja, also das haben nur ältere Fans, glaube ich, auch zu diesem Zeitpunkt. Das war nicht so eine große Zielgruppe. Und da hat es echt einfach super gepasst.
Vor allem ging diese Raw-Ausgabe an sich ging ja als eine der besten in die Geschichte ein, weil deine Main Event war ja noch Marty Jannetty gegen Shawn Michaels um den Intercontinental-Titel. Vor allem, und das vergisst man schnell. Also durch so ein kleines Match so die Show zu stehlen, ist bewundernswert.
Ja, eine einstündige Show damals noch. Ich glaube, das hat dem Ganzen noch gut getan. Dadurch hatte das auch mehr Schmiss. Das war ja ein ganz kurzes Match, paar Minuten. Es geht ganz normal los. Razor Ramon, Bobby the Brain Heenan kommentiert so von wegen so, er spielt jetzt noch ein bisschen mit ihm rum, so wie eine Katze, die den Vogel gefangen hat, aber noch nicht essen will. Ja. Und dann läuft Razor Ramon bong mit dem Kopf voran in den Stahl hinein. Und Kid springt auf Seil, zeigt den Moonsault, Razor Ramon ist besiegt. Razor Ramon kann es nicht fassen. Bobby the Brain Heenan kann es nicht fassen. Fast Count am Kommentatorenpult. Ja. Und The Kid ist verschwunden.
Ja, es war ein Stilmittel, was damals, also ich keine Ahnung, aber wahrscheinlich so kaum vorgekommen ist oder selbst noch nie so ein Upset gefühlt vorgekommen ist. Heutzutage
Nicht in der WWF auf jeden
Fall. Genau, heutzutage passiert das ja auch hin und wieder, gerade bei Rey Mysterio oft das passiert. Aber so die Schlagkraft, die es damals hatte, gibt es heute wohl nicht mehr. Ich meine, wenn heute ein, keine Ahnung, ein A-Kid, sagen wir mal jetzt aus aktuellem Anlass, kommt und ein Pin gegen LA Knight rausholt, das immer auf NXT-Niveau bleiben, glaubt nicht, dass da irgendeiner ausflippt und sagt, wow, ist halt vielleicht auch an der Zeit geschuldet.
Ja, klar. Ne? Im Grunde genommen, ne, das Debüt von Bron Breakker bei NXT war ja eigentlich ähnlich gebuckt, so vom Prinzip, war ja eigentlich so gebuckt im Prinzip her, aber ja, ne, wer sich diesen Bron Breakker anschaut, der ahnt ja, dass das, der ahnt ja schon von der reinen Optik her, dass das kein, dass das eine kleine Täuschung ist, ne, bei diesem 1-2-3-Kid, dass der da so ein halbes Hemd war damals im Vergleich, gerade noch in der damaligen Zeit, wo ja, das Cruiserweight Wrestling wirklich auch noch. Es ist ja heute noch nicht weit bei WWE, aber zumindest im Main Roster. Und ja, was damals natürlich noch überhaupt noch gar nicht. Ne?
Ja, ja. Ja. Ja, aber das war quasi der Anfang seines Face-Turns, den du vorhin schon angekündigt hast, weil er einfach so beliebt war. Und dann auch als Face mit nur minimalen Charakterunterschieden dann als Face genauso gut funktioniert wie als Heel.
Seinerzeit eingeleitet durch dadurch, dass sich Teddy Biasi, der Million Dollar Man und Irwin R. Scheister über ihn lustig gemacht haben, über die Niederlage gegen den 1-2-3-Kid, was dann geendet ist, dass Ted DiBiase eine Demonstration gegen den 1-2-3-Kid vornehmen wollte und dann selber gegen ihn verloren hat, auch mit Hilfe von Ablenkung von Razor. Und so sind die beiden dann Freunde, auch Storyline-mäßig geworden und Razor Ramon zum Publikumsliebling.
Ja, ja. Da blieb er auch lang und zu der Zeit sollte sich auch die Klick hinter den Kulissen geformt haben. Was jetzt auch nicht ganz unwichtig für die Geschichte von WWF in der damaligen Zeit war. Das heißt, die Klick, also Sean Waldman, Scott Hall, Kevin Nash, Triple H und Shawn Michaels, die ja enormen Einfluss Backstage genommen haben und auch viele andere Wrestler verkrault haben mit ihrem Einfluss.
Vergrault haben sollen. Ne?
Ja,
am Ende ist es natürlich, ne, man muss sich hinterher immer fragen, ne, okay, was ist Legende, was ist ein bisschen hochgejatzt worden von Leuten, die vielleicht auch so ihren Durchbruch nicht geschafft hätten. Aber ja, also sehr einflussreich waren sie auf jeden Fall schon und dass sie keine Kinder von Traurigkeit waren, alle fünf, das ist ja alles verbrieft.
Ja. Ja, und dann sind wir eigentlich schon bei der wohl, also zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall wichtigsten Fehde seines Lebens. Er gewinnt Ende des Jahres 93, im Oktober, glaube ich, 93, erstmal den Intercontinental-Titel gegen Rick Martel. Gleichzeitig aber wurde in den Monaten vorher Shawn Michaels suspendiert und hat seinen Intercontinental-Titel eigentlich nie verloren vorher, kommt dann zurück und beansprucht den Titel für sich. Was dann zu diesem legendären Ladder-Match bei WrestleMania 10 führt, mit beiden Titeln on the line, Razor Ramon gegen Shawn Michaels.
Und das Leitermatch war damals ja noch kein so populäres Stilmittel. Also man kannte es. Es wurde mal eingeführt in einer der ersten Fäden zwischen Bret Hart und Shawn Michaels, also in der WWF eingeführt, gegen 1992. Aber also das war das Match, das diese Matchart gemacht hat. Ja.
On das the ist map. Verrückt, was
Put ich it on the map, finde. Wie man sagt. Ja. Ja.
Wir sind jetzt quasi fast 30 Jahre danach und man geht immer noch zu diesem Leitermatch zurück und guckt sich's an. Und es ist immer noch groß, groß, großartig. Obwohl es ja mittlerweile 250 mindestens Leitermatches gibt, die spektakulärer sind. Dennoch hat das Feeling und die ganze Aufmache dieses Matches etwas Besonderes, dass man damit darin immer wieder zurückgehen kann.
Ja. Es ist einfach auch noch mehr oldschool. Also, es ist noch näher an der Zeit von damals, aber halt schon ein Schritt in die Moderne, ne? auch das Finish, ne? Das ist so richtig schön. Also einfach, wenn man sich einfach diese ganzen Clips von damals anschaut, wie Shawn Michaels einfach all over the place ist, ja, wie man sagt, deswegen so herumhüpft und herumspringt und sich zum Horst macht, ne? Und das Finish von dem Match ist ja, dass sich Shawn Michaels in den Seilen verfängt, mit dem Fuß in den Seilen, also ne, das ist ja auch noch ein Spot der alten Schule, ne? Razor Ramon stößt Shawn Michaels von der Leiter Er landet dort an der empfindlichsten Stelle zuerst, verhakt sich dann das Bein im Seil, und dann beim Versuch, sich zu befreien, während Bobby the Brain Heenan am Kommentatorenpult schreit, Ringrichter, hilf ihm doch, ja. Dann verfängt er sich noch den Arm im Seil und, währenddessen hängt Razor Ramon gemütlich die beiden Intercontinental-Titel ab und dieses
Legendär
beendet, ja, ja.
Und was echt lustige Side-Story ist, für Leute, die es nicht wissen, es gibt diesen Clip von WWE, wo Scott Hall und Shawn Michaels zusammen dieses Match Jahre danach nochmal angucken. Und Scott Hall erklärt da, dass in dem ganzen Madison Square Garden nur eine solche Leiter war. Das heißt, wenn diese Leiter kaputt gegangen wäre, würden sie heute noch da im Ring stehen und warten.
Ja, was hättest du da gemacht, ne? Hast du auch schnell was einfallen lassen müssen.
Es gab keinen Plan B, also es ist wirklich interessant.
Ja, Razor Ramon hätte, glaube ich, gerne, wenn Shawn Michaels hätte gewinnen müssen, hätte er auf Razor Ramons Schultern im Notfall klettern können, aber umgekehrt hat das nicht funktioniert, ja. Naja.
Richtig. Und das war das große Upgrade dann bei, als sie 95 beim SummerSlam Rematch hatten, das Leiter Rematch, dass es dann zwei Leitern gab und die Fans bei der zweiten Leiter heftige Reaktionen schon gezeigt haben. Das war, ich glaube, rückblickend, wenn man mal von dieser NWO-Sache absieht, wohl, und für mich auch persönlich, das Match, auf das ich zurückblicke und an Scott Hall denke. Das Erste, was in den Kopf kommt.
Ja, also von der reinen, als auf sich selbst, als Charakter, der er selber ist, jetzt irgendwie eben nicht, ja klar, die NWO war als Story größer, aber als Charakter und als Wrestler, war das der Zenit.
Ja, definitiv. Mhm. Aber was ihn dann anscheinend frustriert hat, ist ja dann, dass in den nächsten Jahren bis 96 er noch die Intercontinental-Titel, insgesamt viermal hat er gewonnen, den Titel. Aber er hat die nächste Stufe nicht erreicht. Man sagt, dass er frustriert wurde über sein Standing, während halt seine Kumpels Michaels und Nash halt auch im WWF-Titelgeschehen angekommen sind. Und nachdem ihn dann Vince scheinbar klar gesagt hatte, dass er ihn dauerhaft in der Position sieht, in der er ist, hat er wohl seine Schlüssel gezogen und es kam zum Abgang. Dem dann auch Kevin Nash folgte. Aber bevor wir da übergehen, sollten wir noch über ein nicht ganz unwichtigen Event aus dem Madison Square Garden aus dem Mai 1996 reden. Das Live-Event, die letzten WWF-Matches von Kevin Nash und Scott Hall. Nash gegen HBK im Main Event und Triple H gegen Razor Ramon in der Midcard irgendwann. Und man muss sagen, dazu zu dieser Zeit war Kayfabe unglaublich wichtig. Also die Einteilung zwischen Face und Heel und dass dieses Kayfabe nicht gebrochen wurde, war extrem wichtig. Deswegen kam es für alle zum Schock, besonders natürlich für Vince McMahon, dass sich alle vier, also diese vier Mitglieder der The Click nach den Matches dann umarmt haben und sich zusammen feiern haben lassen vor den Fans im Madison Square Garden. Aus Folge dessen, das Videomaterial wollte WWF größtenteils einbehalten, wurde dann benutzt für die Gründung der DX glücklicherweise. Triple H kam ins Doghouse, wurde nicht King of the Ring, wurde dann Steve Austin, Austin 316, entstanden.
War ja eine ganz glückliche Fügung. Ja.
Richtig, das ist wirklich, also wenn man sich überlegt, was dieser Abgang für unglaubliche Auswürfe auf die heutige Wrestling-Welt haben. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen.
Ja, also, ja, es war ganz groß, ja. Also, das war auch so ein Zeitpunkt, ne? 1996, es war kein gutes Jahr für die WWF. Das ist erst im nächsten Jahr eigentlich dann, ich glaube, businessmäßig dann auch erst nochmal richtig durchgeschlagen. Aber ja, also da hatte man schon auch den Eindruck, dass WWF ein sinkendes Schiff ist zu diesem Zeitpunkt. Ja? Also ja. Gerade zu dem Zeitpunkt, wo dann auch noch eben Hall und Nash gegangen sind. Ja.
Und dann sind wir bei der WCW. Scott Hall erscheint nicht als Razor Ramon, sondern als Scott Hall bei WCW. Und 27. Mai 1996 habe ich mir aufgeschrieben, Steve Dole versus The Mauler.
Steve Dole. Steven Dunn. Ich well done für diejenigen, die noch in den ganz alten Zeiten verhaftet sind. Ja.
Und er liefert eine Promo, die heute noch tausende Mal wahrscheinlich angeguckt wird, jetzt noch viel mehr als vorher, aber
und vielleicht gar nicht mehr so richtig verstanden in den Anspielungen, die damals gemacht worden sind. Where is Billionaire Ted? Where is the Nacho Man?
Nacho Man, ne?
Also für das ist das muss man den Leuten erklären, ne? Dass damals in einem sagen wir mal recht beleidigten Modus die WWF in ihrem eigenen Programm Spot-Clips gemacht habe, in denen so oft Imitatoren von Hulk Hogan, von Macho Man Randy Savage, die zur WCW gewechselt waren, und von Ted Turner, dem damaligen WCW-Boss, aufgetreten sind. Billionaire Ted, der Nacho Man und der Huckster. Natürlich alle eher alt und lächerlich und wirkten wie verwirrte Figuren. Ja, das ist dann etwas später zurückgefallen auf die WWF.
Ja. Ja. Als dann noch Steve Nash dazu kam, ein paar Wochen später.
Kevin Nash.
Was habe ich? Steve
Nash. Steve Nash, ja.
Stark.
Basketballer.
Ja, ja, ja. Waren die Outsiders geboren und die Outsiders waren, weil es erscheint mir so, wenn ich diese ganze Berichterstattung von damals lese, ist, dass vielen Fans nicht bewusst war, dass Nash und Hall fest bei WCW unter Vertrag standen, sondern sie wirklich als Invasion von WWF ansahen. Und
auf das jeden hat Fall nicht so klar. Auf jeden Fall eine noch viel noch größere, jedenfalls sicher eine größere Zahl als heute. Ne?
Also ja.
Wenn ich mir manchmal auf Social Media anschaue, sind ja immer noch eigentlich mehr Fans nehmen das noch für voll als man denken würde, als viele anderen wahrscheinlich denken würden. Aber ich glaube, damals war der Anteil nochmal deutlich höher und dementsprechend war auch nicht allen klar, ne? Also das Internet war noch nicht so verbreitet, ne?
Tatsächlich.
Indem man das alles mal schnell hätte nachlesen können. Ja,
falls die Outsiders, die WWF-Gefahr, die quasi WCW in die WCW eindringt. Und dadurch auch haben sie wirklich schnell auch wieder eine gewichtige Position eingenommen. Und am 7. Juli 1996, also knapp zwei Monate nach Halls Debüt, war es dann sowieso vorbei. Der wohl legendärste Moment der Wrestling-Karriere, der Wrestling-Welt.
Mit dem legendären Fuck-Up von Bobby the Brain Heenan, der die Überraschung verdirbt, indem er fragt, which side is he on? Was die Frage, die er nicht hätte stellen dürfen, denn natürlich hätte ganz klar sein müssen, dass Hulk Hogan natürlich auf der Seite der Guten steht. Aber,
ja, richtig, ja.
Ja, ja. Aber er tat sie nicht.
Ja, ist krass, was man schnell vergisst, dass Hall ja anscheinend großen Anteil hatte an der Erfindung von NWO. Dass er nicht nur ein Teil der Gruppierung war, sondern auch beim kreativen Prozess dabei war.
Ja.
Und wirklich auch leitend da mitgewirkt hat.
Ja, echt einfach. Also für vieles, was an WCW damals gut war, hat er da viel beigetragen. Sie auch,
Sting.
Der Sting-Charakter. Ja.
Ja, der quasi, also, diesen, wir wissen ja, er hat den Crow-Charakter von Sting erfunden und ans Ding vermacht quasi.
Ja, den basierend auf dem Film, den kennt, ob den heute überhaupt noch jeder kennt, ne? The Crow, die Krähe, damals, der ist ja damals auch noch zusätzlich bekannt, auch aus traurigen Gründen geworden, in dem ein ähnlicher Vorfall wie mit Alec Baldwin ist da Brandon Lee, der Sohn von Bruce Lee, der Hauptdarsteller, während des Films erschossen worden mit einer versehentlich echt geladenen Waffe und dadurch ist dieser leicht trashige, auf jeden Fall eher ein bisschen B-Film, dann auch richtig bekannt geworden, noch zusätzlich. Ja.
Und jetzt befinden wir uns eigentlich am absoluten Höhepunkt seiner Karriere. Aber wirklich schön wird es dann nicht mehr. Leider.
Ja.
Also er hat, klar, wie gesagt, er hat die 7 WCW-Tag-Team-Titel gewonnen, aber die Alkoholprobleme gerieten in den Jahren danach ein bisschen außer Kontrolle.
Stark außer Kontrolle.
Ja, leider. Hat sich mehrmals in Entzugskliniken einliefern lassen. Hat nie geholfen. Kam zurück ins Fernsehen und war genauso zerstört wie vorher. Und dadurch hat auch die WCW irgendwann eingesehen, dass seine TV-Präsenz weniger werden musste. Aber nicht, zuvor haben sie nochmal dieses, wir haben es genannt, Last Call Scott Hall Gimmick rausgehauen. Dass er quasi immer mit dem Drink zum Ring kam und ihn dadurch noch ein bisschen lächerlicher gemacht haben. Hm. Hat sich sogar, glaube ich, einmal am Ring übergeben.
Hm. Ja, also einfach, ist ja damals auf beiden Seiten passiert, dass irgendwo so reale, ernsthafte Probleme da dann irgendwie verwurstelt wurden, sind vor der Kamera, sie auch Road Warrior Hawk bei der WWF oder was gab es noch? Es gab noch ein sehr frappierendes WCW-Beispiel, was mir gerade entfallen ist, aber auf jeden Fall, ja. Es ist keine gute Idee zu denken, so wegen, okay, weil das in der Realität so ist. Ja, muss man es aus der Realität mal fernhalten, ja. Ja, die NWO, aber ja, das war ein großes, also vorher noch ein großes Vermächtnis. Was aber auch für die Liga am Ende ja nicht ganz gut ausgegangen ist.
Ja. Nee, es ist ja schon quasi knapp 2 Jahre nach der Entstehung ein bisschen abgeklungen, als man die geteilt hat in NWO Originals und NWO Wolfpack. War es ja schon ein bisschen entblasst, das Ganze.
Ja, einfach der Fehler, und ich glaube, ja, spannende These, die ich gehört habe, ist von Leuten, die länger dabei waren, dass es vielleicht schon von Anfang an einfach keine gute Idee war, oder da kein Endpunkt zu setzen, kein Ziel zu setzen, wo diese Story eigentlich einfach enden sollte, weil letztlich hat die NWO ja auch, das war so ein bisschen ein Nebeneffekt, dass sie die eigentliche Liga ja uncool gemacht hat.
Ja, stimmt, ja.
Ja. NWO war cool, und auf Kosten von WCW, auf Kosten der Marke WCW, haben die sich da erfreut an ihrem Status. Ne? Und ja, Scott Hall eigentlich von der Kerncrew der drei, aber dann wiederum auch noch der am ehesten dann auch mal verloren hat gegen die WCW-Leute. Aber war schon von Anfang an so ein bisschen eine Konstruktion, die kurzfristig toll war, aber der langfristige Plan oder das langfristige Ende hat gefehlt, und es hat sich gerecht. Ne?
Ja, deswegen auch letztes WCW-Match im Februar 2000. Danach wurde er entlassen, und es kam...
War das noch Russo? War das schon Russo, oder wie war das? War da Vince Russo schon am Regieren, oder welche Phase war das denn?
Heißt ja.
Nee, ja, auf jeden Fall war er da schon das erste Mal da gewesen. Kann sein, dass er zwischendurch gefeuert war, das weiß ich nicht mehr, aber ja, muss er das auf jeden Fall auch noch erdulden. Ja.
Ja, New Japan hat er dann auch mal probiert, ECW, aber ist halt, wie man sagt, nie in einer wirklich ringtauglichen Verfassung aufgetaucht. Glück für ihn war dann eigentlich, dass 2002 die WWE ihn zurückgeholt hat für eine NWO Reunion. Klingt echt nach WWE. Und er sogar ein sehr, 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 sehr prominentes WrestleMania-Programm gegen Stone Cold hatte. Und auch das Einzige, was er von dem Match, also ich weiß nicht, was dir hängen geblieben ist, das Einzige, was mir hängen geblieben ist, ist, dass nicht gut war und dass Scott Hall den Stunner ziemlich geil verkauft hat.
Ja, das konnte er.
Ansonsten war es schnell uncool. Und nachdem dann der Hogan sogar, ich glaube, die ganze Storyline verlief dann auch ziemlich schnell im Sand, weil Hogan dann, glaube ich, auch wieder ziemlich schnell face geturnt ist und die NW dadurch ein bisschen versandet ist und aus dem Programm verschwand.
Ja, ne? Es war schon damals, hätte man sich vielleicht denken können, ne? Es war halt eine 6 Jahre alte Idee, ne? Die in derselben Besetzung, in derselben Ursprungsbesetzung dann halt nochmal aufgekocht wurde. Aber ja. Neue Ideen sind vielleicht eher das, was das Wrestling voranbringt, nicht die Wiederholung von alten Ideen, die vielleicht schöne Nostalgie vielleicht kurz mal bringen, aber dann halt auch nicht, ja, eine Liga wesentlich nach vorne bringen.
Ja. Aber das Ende von der nächsten NWO hat der Scott Hall ja nicht mitbekommen, weil es kam da ein auch ziemlich leider legendärer Flug dazwischen. Der Plane Ride from Hell heißt er mittlerweile, die Rückflug von dem in London stattfindenden WWE Pay-Per-View, auf dem sich wohl eine Reihe von Wrestlern unter aller Sau verhalten haben, auch unter anderem Ric Flair, was ja letztes Jahr sehr hochgekocht ist, und in dem Anschluss dann auch Scott Hall entlassen wurde.
Der dort in einem wahrscheinlich vom reinen Verhalten her nicht der allerschlimmste war, aber halt einfach in einem untragbaren Zustand wieder gewesen sein soll. Da,
genau.
Ja. Eine traurige Geschichte. Also da hat man zu diesem Zeitpunkt, weil ich glaube, jeder, der es damals verfolgt hat, hat leider schrittweise zusehen können, dass es einfach nicht mehr zu einer Wende geführt hat. Also zumindest von dem, was die Ringkarriere, von dem, was die Ring, was aus der Ringkarriere noch vielleicht rauszuholen gewesen wäre.
Vor allem die Jahre danach, wenn man immer die Independent-Shows, Auftritte sieht, in der sich irgendwie zum Ring schleppt teilweise und es war einfach schlimm anzusehen. Auch die TNA-Auftritte, dass er mit 50 nochmal einen Tag-Team-Titel dort mit Kevin Nash gewinnen durfte, spricht auch von TNA.
Ist ja dann letztlich öfter gekommen, 2002, 2004, ständig, die berüchtigten Kings of Wrestling, mit dem leider dann auch sehr unrühmlichen, da noch überschattet von dem noch unrühmlicheren Auftritt von Randy Savage, dem Alten auf der Gegenseite, nachdem Randy Savage sich dieses Match angeschaut haben soll und gesagt haben soll, boah, scheiße, ich muss hier raus, also, so soll mich niemand mehr sehen, und ist dann auch so gekommen, und 2011 dann leider auch verstorben. Ja. So viele traurige Geschichten auch. Wenn man da mal durchgeht durch die alten Zeiten.
Die Kinderhelden sind einfach alle nacheinander weg. Es sind vor allem, ist quasi noch die Generation, die ich noch knapp vor mir sehe. Also Ultimate Warrior und Macho Man, die habe ich noch in Endzügen mitgekriegt. Aber für mich ist schon jetzt Scott Hall noch eine näherliegende Kategorie.
Und dann 2010, also ich habe mir das Match dann, die letzten größeren Mainstream, also als das letzte größere Mainstream-Ding von Scott Hall, habe es mir nochmal angeschaut auf YouTube, das habe ich nicht bis zum Ende ausgehalten, das ist leider echt ein sehr trauriger Anblick gewesen, ja.
The Band hießen die guten Jungs damals.
Dann am Ende, ne, was die Anspielung ist auf, wie Ende der 2000, glaube ich, die letzte NWO Reunions bekam dann das Label The Band is Back Together, was ja dann wiederum die Anspielung auf Blues Brothers war, was ja der Leitspruch dieses Films war. Und dann TNA hatte nicht die Rechte an der NWO und deswegen wurde die NWO zu The Band.
Ja. Noch ein Versuch, spricht auch genau das, was TNA im Endeffekt ausgemacht hat zu der Zeit, war es leider.
Also, zu oft, ja. Zu oft in jedem Fall, ja.
Ist aber vielleicht auch wieder bezeichnend, dass die Titel ja vakantiert wurden, die TNA Tag Team Titel, weil Hall entlassen wurde wegen seinem Alkohol- und Drogenproblem. Also, es ist einfach eine.
Ja, aber man hat das Muster gesehen, hat immer wieder seine Chance bekommen, weil einfach so. Ja, man hätte es gern gesehen, dass er sich nochmal fängt und überzeugt und irgendwie einen würdigen Abschluss hinbekommt. Aber es kam nicht dazu. Nein, nicht auf jeden Fall zu einem Zeitpunkt, also auf jeden Fall nicht mehr als Wrestler.
Das Schöne ist halt auch, dass er dann irgendwann selbst wohl die Einsicht hatte und selbst die WWE kontaktiert hat, dass er in Entzug muss und die WWE, man sagt, für ihn mehr Geld für Entzug ausgegeben hat als für jeden andere Person, der je bei WWE gearbeitet hat. Weil man wissen, WWE zahlt anscheinend Entzugsprogramm für alle Wrestler, die irgendwann mal bei WWE gearbeitet haben. Das hat er wohl angenommen und man hat auch gemerkt, dass er an Epilepsie litt, wahrscheinlich wegen seinen Drogen und Alkoholeskapaden. Er musste sich dann noch zusätzlich noch einen Herzschrittmacher operieren lassen. 2011 wurde er dann wegen einem Herzvorfall aufgrund von Überdosis behandelt. Manche gehen von aus, dass es ein Selbstmordversuch war. Und dann 2013 kam eigentlich die Wende, wie vorhin schon mal angemerkt, Diamond Dallas Page, der auch ein großer Wrestler war, der mittlerweile ein Gesundheitsguru und Yoga-Meister geworden ist und dadurch schon Jake Roberts auf die Beine geholfen hat und hat dies auch mit Scott Hall gemacht.
Viele, viele andere. Buff Bagwell hat gerade ein Foto gepostet, dass er dort gerade vor Ort ist. Ne? Also, ja. Ja, ich glaube, das ist einfach, ich glaube, da passt einfach die Kombi, dass damit Dallas Page einfach eine Vertrauensperson für die Wrestler ist, ne? Einfach weil der die versteht, hat dieselbe Karriere hingelegt wie sie. Und ich glaube, wahrscheinlich kein sonstiger Arzt, der für oder Doktor oder Therapeut, der für sowas zuständig ist, kann einfach das so durchdringen, was die Leute da vielleicht brauchen, was sie. Ja, also das ist auf jeden Fall sehr auffällig. Er ist ja auch bei den Wrestlern der jüngeren Generation sehr gefragt, bei Therapiesachen, Ricky Starks und so weiter und so fort. Hat sich jetzt auch schon Big E angeboten. Also da ist er nicht, also verschämt ist er nicht, sein Geschäftsmodell da anzubieten. Das kann man auf jeden Fall auch sagen, ja. Und naja, also man muss dazu sagen, auch es gab ja auch trotzdem auch nach Page soll es Rückfälle gegeben haben, aber ich glaube, ja, da darf man dann auch einfach irgendwann nicht unterschätzen, dass Alkoholismus eine körperliche Krankheit ist. Und
Absolut, ja.
Also na, nichts, es ist kein, es ist dann kein, nicht wie ein Hollywood-Film, wo man schreibt ja okay und ab da war alles gut.
Leider
es
nicht.
muss wohl es muss wohl bis es muss wohl immer, also es hat dann offensichtlich am Ende mehr bessere Tage gegeben als schlechtere, aber es gab auch noch schlechtere Tage, das gehört schon auch zur Wahrheit.
Ja.
Aber ja, also
dennoch
also
auf jeden
Fall wer sich auf jeden Fall die Berichte auch von damals durchliest, 2011, also dort da waren ja wirklich anscheinend echt alle überzeugt, dass das dem Ende nahe ist und dass er noch 11 Jahre geschafft hat. Das muss man dann auch muss man als ja. Eine kleine Erinnerung dieser schlechten Nachricht dann auch sehen.
Der 2014er Hall of Fame Einführung von Razor Ramon ist jetzt auch die Tage wieder öfters gezeigt worden. Das war auch, man sah ja wirklich den Umständen entsprechend wieder gut aus und er scheint ja dann doch ein deutlich besseres Leben führen zu können als in den Jahren zuvor. Aber wenn du jetzt sagst, was hat den Charakter Scott Hall, Razor Ramon, für dich ausgemacht? Warum wird er so verehrt?
Was hat er ausgemacht? Ich will mal sagen, wenn man sich ihn als Wrestler erinnert, ne? Also ich meine, er war kein Wrestler, der, wo man sagt, okay, ne, das ist jetzt der absolute Super-Wrestler, ne? Also ein Edeltechniker, jetzt auch nicht irgendwie ein besonders spektakulärer Wrestler. Aber ich glaube, wenn man es auf den Punkt bringen will, ist es für mich, er kann nicht alles, er konnte nicht alles, aber das, was er konnte, das hat er einfach super, super gut aussehen lassen, hat daraus alles herausgeholt. Also einfach von ihm, wenn man sich ihn studiert, und nicht umsonst ist er ein gefragter Ratgeber geblieben, er ist einfach ein Wrestler, der alles, was er gemacht hat, wie etwas aussehen lässt, was halt ein Star macht, was ein Star ist, ne? Der einfach in jedem Moment wie ein Star gewirkt hat. Und auch noch viele, viele kleine Details geachtet hat. Und das war der wesentliche Punkt, was ihn ausgemacht hat.
Ja. Von was ich, man macht sich jetzt viel seine Gedanken nach dem Tod und zu welchem Schluss ich gekommen bin, wenn man es mal vergleicht zu den Wrestler damals, die groß waren. Hulk Hogan war und ist der Wrestling-Promi. Aber man sieht im heutigen Wrestling viel mehr Scott Hall-Einflüsse als Hulk Hogan-Einflüsse. Scott Hall hat das heutige Wrestling vielleicht mehr geprägt als jeder andere in dieser Zeit, Anfang der 90er, als er zu Razor Ramon wurde.
Ja, es ist einfach, wenn man vergleicht, was war in den 80ern populär, Hulk Hogan, Ultimate Warrior, das waren ja so bunte Comicfiguren, ne? Also,
genau.
Das ist, Razor Ramon hat das, ja, das cool reingebracht, ja. Ja, wirklich,
genau.
Cool. Das ist ein Stück weit moderner, bisschen näher am Puls der Zeit gewesen, was er da verkörpert hat, reingebracht hat, dieses Gangsterfilmmäßige. Und ja, also da können sich heute auch, wer heute auf Hulk Hogan zurückblickt, denkt dann vielleicht so wegen, ja, nett die Zeit damals, aber es hat ja, ja, es kann sich nicht jeder dazu relaten, wie man es nennen will, was das deutsche Wort entfällt mir jetzt gerade, aber kann sich, das Identifikationspotenzial ist halt nicht so hoch, ne? Das ist halt so etwas, das steht weg, während halt, Scott Hall verkörpert schon etwas so Popkulturmäßiges, was näher ist, ja, geerdeter ist, erdiger ist, interessanter ist.
Ja, dann zum Abschluss, man sieht ja, wie die Wrestling-Welt drauf reagiert, auf sein Ableben. Wie kann man denn sein Vermächtnis ehren? Wie kann man ihn quasi weiterleben lassen in den Herzen der Fans? Ich habe eine interessante Idee bei Twitter gelesen. Ein Intercontinental Titel Tournament zu Ehren von Scott Hall. Fände ich großartig. Ist aber irgendwie in der WWE-Stil meines Erachtens. Meine eigene Idee, also nicht meine eigene Idee, hat wahrscheinlich auch 20 Millionen andere Menschen gehabt. Diese Hey-Yo-Begrüßung, die wird zum Beispiel perfekt zu Pat McAfee passen. Zu Jim Ross hat sie jetzt meines Erachtens nicht so gut gepasst. Der hat sie ja bei AEW Dynamite jetzt gemacht. Aber trotzdem, also jegliche Art des Respekts fände ich großartig. Und jetzt kommt eine Idee, die ich hatte, heute Morgen beim Aufwachen, an was man so denkt.
Aha, gut.
Ich würde gerne dieses Jahr bei WrestleMania ein Intercontinental Titel Ladder Match mit mehreren Teilnehmern haben, also Ricochet, wer auch immer, Angel Garcia und so weiter und so fort, und Shawn Michaels als Special Guest Referee. Und das ist von mir aus dann die Scott Hall Intercontinental Titel Ladder Match, whatever. Und ich fände es aber, egal was, ich fände es wichtig und schön, wenn vor allem die WWE da jetzt in naher Zukunft was macht. Von mir aus auch was Jährliches, wie sie mit dem Dusty Rhodes Cup gemacht haben.
Das ist halt die Frage, ne? Aber ja, es ist auf jeden Fall, es wäre schön, wenn es bei WrestleMania in ein paar Wochen einfach so einen schönen Moment gibt, ja, weil es ist einfach der passende Zeitpunkt, um da auch ja, das Vermächtnis zu ehren. Und dort kann man viele, viele kleine machen, eben wie es jetzt Britt Baker auch in ihrem Match gemacht hat, dass sie da mit dem Farbschema des Bad Guy, des NWO, Scott Holder ihr Outfit gestaltet hat. Da gibt's viele Möglichkeiten. Ne? Ich erinnere mich auch an WrestleMania 2016, das ist die erste WrestleMania, wo ich vor Ort war, wo dann Cody Rhodes, das war die erste WrestleMania nach dem Tod von Dusty Rhodes, seinem Vater dann in den Polka-Dots aufgetaucht ist, zu die eben einem Ladder-Match. Das war einfach echt schon ein berührender Moment und der auch wirklich ehrlich gekommen ist. Und ja, man wünscht sich, dass halt irgendwie jemand, der da wirklich einen Bezug dazu hat, das könnte Ricochet sein. Aber vielleicht auch Damian Priest, der ja auch auf jeden Fall sehr stark beeinflusst ist von Razor Ramon. Ja, dass der bei dieser WrestleMania da eine schöne Tributgeste macht, ne? Ja, mit irgendwelche Scott Hall, Razor Ramon Cups, das ist einfach nicht WWE-Stil. Ja, das wäre der AEW-Stil vielleicht, aber ja, Turniere sind irgendwie nicht so das Ding von
WWE. Bitter, aber so ist es ja.
Vom King of the Ring Turnier abgesehen, aber das ist ja.
Mit sehr viel Matchzeit, vor allem bei Frauen, aber darüber reden wir heute nicht. Genau. Das war's von mit dieser Ausgabe. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen informieren über die Karriere von Razor Ramon, Scott Hall.
Bisschen schwelgen lassen, ja.
Wäre ja ganz schön. Ja, ist eine großartige Karriere mit viel Zündstoff. Ansonsten werden wir uns voraussichtlich, in der WrestleMania-Woche nochmal melden und auch mit dem alltäglichen WrestleMania-Preview-Talk uns zurückmelden. Dann habe ich hier offiziell anzukündigen, negativen Corona-Test vorausgesetzt, dass ich Heel-Turn Sport 1 in Dallas vertreten werden darf. Und wir uns da sicherlich auch melden werden, der Martin und ich. Genau, hoffe ich mal. Und zudem könnt ihr uns natürlich weiterhin folgen auf Sport 1 Wrestling bei Facebook. Martin, dich.
Als Wrestlerzähler bei Twitter.
Mich bei Heelturn Markus bei Twitter und Instagram. Gebt uns eine Review bei Spotify, bei Apple Podcasts. Folgt uns, wo man uns folgen kann. Hört uns, empfehlt uns weiter. Hilft uns sehr. Mich würde es freuen, wenn wir euch wieder hören. Und bis dahin wünsche ich einen schönen Tag und bleibt gesund. Ciao, Martin.
Ciao, Markus.
Hard work pays off. Dreams come true. Bad times don't last, but bad guys do.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.